Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, bunten, weiten Welt. Heute ist schon wieder der 8. Oktober 2021. Täglich grüßt das Murmeltier. Guten Morgen, liebes Murmeltier.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich darüber, dass wir heute wieder einen schönen Tag haben. Der Herbst kommt jetzt wirklich in ganzer Kraft und die Farben nehmen wirklich deutlich jetzt zu. Rot, Gelb, noch viele Grünanteile, aber es ist fantastisch und die Sonne scheint unter einem stahlblauen Himmel, nein, über einen stahlblauen Himmel natürlich. Und die Farben sind dann in aller Pracht zu sehen. Es sieht manchmal von unten aus wie eine Lampe, die quasi diese gesamten, gerade bei diesen hügeligen Landschaften, diese Vegetation von unten beleuchtet, das ist schon manchmal wirklich bilderbuchmäßig.
Jampel.
Was, Jampel?
Jampel.
Was ist das, Jampel?
Das schreibt die Bild-Zeitung. Bei den Farben, die du gerade geschildert hast, rot, gelb, grün, hast du gesagt. Und das ist die Jampel, laut Bild-Zeitung, nämlich die Sozen, die FDP und die Grünen. Und die Mehrheit soll laut einer neuen Umfrage für Olaf Scholz als Kanzler sein. Und Herr Laschet, der hat sich beleidigt zurückgezogen. Herr Söder ist sauer. Die Schwarzen spielen offenbar überhaupt keine Rolle mehr. Und ja, also wenn wir dann mit der Jampel loslegen sollten und in die Zukunft Deutschlands gehen, da wird sich natürlich auch einiges verändern. Aber vor allem sollte man darüber nachdenken, wer, welcher Politiker wird dann in Amt und Würden, stelle ich mal in Anführung, kommen? Und da hat sich die Bild-Zeitung gestern Gedanken gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt und ein Gänsehautschauer jagte den nächsten, der über meinen Rücken ging. Und also, die fragten gestern schon, wer wird Kanzler? Olaf Scholz von der SPD scheint für die Bild-Zeitung gesetzt zu sein. Er wird ins Kanzleramt einziehen, meint man hier, wenn diese Ampel, die Jampel, zustande kommen sollte. Und dann ist natürlich die Frage, es geht ums Geld, Andreas, das ist auch immer dein Thema. Und wer wird Finanzminister? Das war ja bis jetzt Herr Scholz. Allerdings hat er sich da mit mehreren Themen tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert. Und hier wird spekuliert, dass Christian Lindner von der FDP, der mit Macht ins Finanzministerium strebt auch, das schon oft geäußert hat, ja, der scheint dann an diesem Posten gesetzt zu werden und damit wärst du auch sehr glücklich.
Ja, also man muss erstmal bei Herrn Olaf Scholz dazu sagen, also die Riege, die passt wunderbar zusammen. Das ist der erste Bundeskanzler, der ganz klar im Fokus von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen steht für schweres Steuervergehen und gleichzeitige Verzögerung der entsprechenden rechtlichen Prozesse, um die schädigende Bank, die deutliche offenbare kriminelle Handlungen gegeben hat, nämlich die Warburg Bank, und hat dann versucht, der Herr Scholz, zumindest steht das im Raum, Verjährungsfristen rauszuholen, sodass die Steuerzahler um 47 Millionen Euro betrogen wurden. Das ist ja ein guter Einstand, wenn man Bundeskanzler wird, dass man schon mal 47 Millionen minus auf der Uhr hat, die man den Steuerzahlern eingebrockt hat. Und das im Rahmen einer kriminellen Handlung, die dahinter steht. Nicht jetzt bei Olaf Scholz, sondern in dem System, aber Olaf Scholz eine große Rolle spielt.
Ich habe schon in den letzten 16 Jahren nicht selten gedacht, jedes Volk bekommt den Kanzler, den es verdient hat.
Genau so ist es, ja. Christian Lindner ist ein ganz smarter Mann, ist natürlich ein ganz klarer Verfechter der sogenannten freiheitlichen Wirtschaft, der Marktwirtschaft. Hier allerdings wird dann so mehr oder weniger die Seele ein wenig verkauft. Er wird das natürlich anders argumentieren und wird sagen, wir werden die freie Marktwirtschaft in diesem rot-grünen Salat versuchen eben durchzusetzen mit seinen großartigen Anteilen von, ich weiß nicht was, knapp über 10% oder was sie da gemacht haben bei der FDP. Damit wird er natürlich der ganz große Partner sein und der Leader, der dann auch festlegt, was passiert. Der Finanzminister beispielsweise, Lindner, also ist mit Sicherheit, könnte es schlechtere geben, auch um das mal ganz klar zu sagen. Aber hier sieht man doch schon mehr oder weniger, wie seine Werte mehr oder weniger verkauft werden, um an die Krippe zu kommen.
Wer würde Deutschland im Rest der Welt vertreten? Also sprich, das Außenministerium besetzen. Da sagt die Bild-Zeitung zwei Namen, Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, eventuell, oder aber deine absolute Freundin Annalena Baerbock. Die 40-jährige Co-Vorsitzende könnte, schreibt Bild, als Völkerrechtlerin Kurs auf das Amt nehmen, denn als Parteichefin stünde ihr ein bedeutendes Ressort zu. Annalena Baerbock als Außenministerin.
Ja. Also eine große Geschichte, die uns da erwartet. Ich sehe sie, wie sie repräsentiert auf den Weltbühnen die Bundesrepublik Deutschland. Wer könnte eigentlich besser den Zustand verkörpern als sie, um das mal ganz klar zu sagen? Also irgendwie, finde ich, passt sie da außerordentlich gut hin. Und diese Völkerrechtlerin ist natürlich ein Witz. Sie ist natürlich keine Völkerrechtlerin, sondern sie hat sich selbst so bezeichnet, während sie ihren Kollegen Robert Habeck da als Schweinehirten, glaube ich, bezeichnet hatte oder irgendwie sowas. Das Niveau ist ja noch optimierungsfähig. Ich denke ich mal, also da ist noch was drin. Auf jeden Fall ist sie eben halt auch in der WEF, in der World Economic Forum, Kaderschmiede gewesen. Und Graf Lambsdorff, der Sohn von Otto Graf Lambsdorff, der ja auch schon eine richtig wichtige Rolle in der transatlantischen Achse gespielt hatte, hat jetzt mehr oder weniger virtuell das Zepter übergeben an seinen Sohn. Und auch er würde natürlich die Interessen der ganz alten Strukturen und damit aus meiner Sicht auch die Einflüsse des Deep States aus meiner Sicht ganz stark mit forcieren können. Aber das ist eben mit einem Fragezeichen versehen. Aber so wäre meine Meinung dazu.
Andreas, der Abschied von Peter Altmaier im Wirtschaftsministerium fällt dir persönlich sehr schwer. Darüber haben wir schon bei manchen Kerzenscheingesprächen diskutiert und ich habe deine Tränen getrocknet. Wer wird denn hier eventuell als Nachfolger gehandelt werden? Und da wird dein Herz gleich wieder vor Glück aufgehen, denn Bild tippt, es könnte Roberta Habeck werden.
Ja, also das Niveau bleibt also auf ganz oben, gar keine Frage. Also Altmaier fehlt mir wirklich, weil mit seinen kompetenten Aussagen und Beratungen hat er mein Intellekt immer wieder stimuliert und ich bin abends mit einem breiten Grinsen eingeschlafen. Einige Male, wenn ich noch kurz vorher etwas gehört habe auf YouTube, was er gesagt hatte, dann war ich immer ganz fröhlich. Und jetzt kommt Robert Habeck. Ja, Robert Habeck, habe ich gerade schon gesagt, von Annalena Baerbock mehr oder weniger als Kuhhirte bezeichnet, der auch sich sehr gut auskennt in der Malerei mit Wassertuschfarben. Das gehört zu seinen privaten Themen. Also ich glaube, das ist eine ideale Voraussetzung, um dann eine solche Position zu übernehmen. Also wir können uns freuen, das Niveau bleibt oben. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen.
Danke für deine Einschätzung. Es heißt hier auch, dass sogar ein Superressort denkbar wäre für Herrn Habeck, nämlich Wirtschaft und Umwelt mit dem Schwerpunkt, die Klimaziele umzusetzen. Darauf haben wir nur gewartet, dass das endlich tatkräftig in die Tat umgesetzt wird. Und Berichten zufolge könnte Roberta Habeck sogar Vizekanzler werden.
Ja, also es wäre natürlich zu wünschen, denn dann wäre eine klare, stringente Politik natürlich zu erwarten. Also ich glaube, wenn er als Wirtschaftsminister und gleichzeitig mit dem Hauptziel des Klimaschutzes an den Start geht, dann wird er natürlich die Wirtschaft als Minister maßgeblich stimulieren, nämlich in der Abschaffung der Wirtschaft, in der Reduktion der Wirtschaft und eben halt auch in der Deindustrialisierung. Mit anderen Worten, die Wirtschaft wird unter seiner Führung deutliche Veränderungen dann erleben. Nämlich mehr oder weniger mit dem Ziel, abgeschafft zu werden. Und da steht uns dann noch einiges bevor. Und Frau Baerbock wird das dann im Ausland verkaufen, dann als Erfolg, als Völkerrechtlerin.
Und also noch eine kompetentere Konifere wird eventuell in ein Ministerium als Chef einziehen, und zwar der Nachfolger von Jens Spahn, der ist ja eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken mit seinen Expertisen, aber es wird besser kommen, denn hier wird eindeutig gehandelt, Karl Lauterbach.
Ja, also das ist natürlich ganz klar. Karl Lauterbach muss es werden. Wer sollte es besser machen als Karl Lauterbach? Er hat sich in 2 Jahren mit seinen exakten Analysen und seinen Prognosen einen guten Namen gemacht. Er hat immer richtig gelegen in allem, was er tat, hat nie gelogen, ist ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch. Und wenn man in seine messerscharfen Augen sieht, merkt man auch, dass in seinem Kopf nur strukturierte Gedanken ablaufen. Also ich würde mich drauf freuen, wenn Karl Lauterbach das Ganze übernehmen würde. Er soll ja jetzt auch Comedy-Star werden, habe ich gerade gelesen, in der Bild-Zeitung, glaube ich. Und das passt übrigens sehr gut miteinander zusammen.
Ja, ich meine auch, Ronald Reagan war auch Schauspieler, bevor er amerikanischer Präsident geworden war. Und warum soll das in Deutschland anders laufen? Comedy ist noch mal einer drauf, weil in dieser Zeit hat man wenig zu lachen. Und wenn da so lustige Leute wie Herr Lauterbach dann in Amt und Würden kommen sollten, dann wird wenigstens die Politik noch ein bisschen unterhaltsamer.
Ja, und wenn dann schon letztendlich die Wirtschaft zerstört wird, auch maßgeblich das Gesundheitsministerium, ist es wichtig, dass wir wenigstens einen fröhlichen Gesundheitsminister haben.
Jetzt wird hier weiter spekuliert, Bildungsministerium. Wer wird Bildungsminister in Deutschland? Bundesminister für Bildung, so viel Zeit muss sein. Und da werden drei Namen gehandelt, Bettina Stark-Watzinger von der FDP, Christian Lindner möchte die da gerne reinholen, die Parlamentsgeschäftsführerin der FDP. Oder Nicola Beer, auch von der FDP. Sie ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, schreibt die Bild. Wegen ihrer langen politischen Erfahrung gilt sie ebenfalls als ministrabel, da habe ich mich glatt verlesen. Und aber ganz vorne an allererster Stelle wird Saskia Esken gehandelt als Bildungsministerin. 60 Jahre SPD-Chefin, sie gilt als Expertin für Bildung und Digitalisierung und damit wäre dann die Partei Linke in diese Disziplin eingebunden. Saskia Esken, auch die, da höre ich von dir immer wieder sehr emotionale Äußerungen.
Ja, also man kann es sich ganz einfach machen, indem man Saskia Esken einfach in eine Suchmaschine reingibt und guckt auf Bilder und dann macht man das Bild mal ganz groß und dann spürt man schon diesen Optimismus, der dort ausgestrahlt wird. Und dieser Optimismus wird sich dann natürlich auch weiter fortführen, wie in der letzten Regierung und auch in der Schule, dass die Kinder weiterhin fröhlich mit ihrer Maske in die Schule gehen und immer mehr die Freiheit genießen, auch der neuen Regierung.
Hast du heute einen Clown gefrühstückt?
Nein, aber wenn ich so eine Gurkentruppe sehe, Entschuldigung.
So, und dann, das ist etwas, was mich umgehauen hat, als ich es gelesen habe. Natürlich braucht so eine Bundesregierung auch eine Familienministerin oder einen Familienminister. In diesem Fall wird von den Grünen Katrin Göring-Eckardt gehandelt. Sie ist lange bei den Grünen altgediente Fraktionschefin. Allerdings, sagt die Bild-Zeitung, ist sie auch für das Amt der Bundespräsidentin im Gespräch.
Ja, also ich glaube, deutlicher kann kaum jemand die Bundesrepublik Deutschland staatstragend repräsentieren, als das Karin Göring-Eckardt machen kann. Also insofern bin ich da schon auf einer ganz zufriedenen Ebene. Wir haben ja mittlerweile eine politische Mannschaft erreicht, wo ich mich manchmal wirklich frage, wie das alles noch möglich ist. Da sind Leute, die kaum einen fehlerfreien Satz zustande bekommen, Bundesrats- oder Bundes-, wie nennt sich das, Tagspräsidentin, erinnern mich an Figuren wie Pumuckl und ich kann da manchmal einfach wirklich nicht mehr mit umgehen und stelle einfach nur noch fest, offenbar gibt es eben halt keine wirklich hochwertigen Leute mehr, hochqualifizierten Leute mehr, die sind offenbar in anständigen Berufen. Und ich frage mich, warum so viele jetzt auch in diesen immer größer werdenden Bundestag einziehen. Das ist ja kein Auffangbecken normalerweise für Weggelobte, die in der privaten Wirtschaft nichts bekommen. Und manchmal frage ich mich, wenn das die Elite ist, die hier vorgestellt wird, dann frage ich mich, wie sind denn eigentlich die Abgeordneten einzuordnen, die da noch im Parlament sitzen, die 750 oder knapp 800?
Ich beteilige mich an diesem Bashing überhaupt nicht. Ich versuche hier neutral durchzugehen. Allerdings mache ich mir denn doch schon Sorgen um die Kinder und den Nachwuchs. Denn mit Olaf Scholz als Kanzler, der schon 2002 die Lufthoheit über den Kinderbetten gefordert hat, also ganz strammer kommunistischer Kurs, und Karin Göring-Eckardt, die auch immer wieder gefordert hat, Kinder ab in die Fremdbetreuung, so früh es überhaupt nur geht. Da weiß man, was denn auf das Land zukommt und was eventuell dem einen oder anderen auch den Rest geben könnte. Ja, dann, wer wird Umweltminister? Das haben wir gerade schon besprochen. Wenn es zu dieser Jampel käme, dann könnte das Umwelt ja mit dem Wirtschaftsministerium kombiniert werden und in einer Art Klimaministerium aufgehen, geführt von Roberta Lahabeck. Und der Verkehrsminister, Andreas, Und da kommen wir jetzt auch gleich schon zu dem Bußgeldkatalog, der heute bekannt gegeben worden ist, ebenfalls bei Bild, was so die Preissteigerungen auch hier angeht. Als Verkehrsminister wird gehandelt ein Mann, über den ich auch schon vieles von dir gehört habe, was deine Einordnung angeht. Er ist studierter Biologe, kommt vielleicht auch für das Ernährungsministerium, Landwirtschaftsministerium in Frage oder eben für Verkehr. Und das ist Anton Hofreiter von den Grünen.
Ja, also wenn man mal Anton Hofreiter eingibt in YouTube, dann kann man sich mal ganz gut so einen kleinen Eindruck verschaffen über seine Reaktion. Und man sollte auch ab und zu einfach mal hören, was er so in bestimmten Interviews von sich gegeben hat. Also das ist schon manchmal wirklich sehr erheiternd, was da von ihm kommt. Ob nun diese heitere, komödiantische Fähigkeit jetzt ausreicht, ausgerechnet ein Ministerium wie Verkehr zu leiten, wo er doch gleichzeitig Biologe ist, das wusste ich übrigens gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, aber das ist natürlich eine zweite Frage. Und ich möchte ganz klar sagen, von Bashen bin ich ganz weit weg. Es geht mir nicht um Bashen. Gebasht wird bei den Massenmedien wirklich gegen alle Leute, die irgendwas Sinnvolles sagen. Hier geht es darum, dass eine neue Regierung sich offenbar formiert, die wirklich unglaublich viele Schäden verursachen können oder auch Deutschland wieder aus dieser Problematik herausführen könnten. Und diese Herausführung, die kann ich eben nicht erkennen. Und wenn es zum Beispiel heißt, dass das Umweltministerium aufgeht in ein Klimaministerium, das heißt, die Umwelt spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da werden Plastikmüll, der wird in den ganzen Weltmeeren verklappt und die großen Tanker oder die großen Frachtschiffe, die ihr Öl ständig verklappen in die Meere. Ihr müsst euch das mal über Satellit angucken, was da für eine Verschmutzung stattfindet. Überhaupt kein Problem. Es geht jetzt um das Klimanarrativ, was auch noch völlig umstritten ist und nicht auf wissenschaftlichen Argumenten beruht, sondern auf Modellrechnungen, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Aus diesem Grunde ist sie so umstritten. Wir sehen also hier ganz klar eine Ideologie, die im Anschein ist, hier gerade extreme Zügel zu spannen.
Tja, wir werden sehen. Also gute Eindrücke haben wir ja schon bekommen, was die Klimapolitik angeht. Also auch dazu kommen wir gleich noch. Wir haben inzwischen eine gewaschene Gaskrise, eine gewaschene Stromkrise, eine gewaschene Energiekrise. Wir haben Preissteigerungen an allen Ecken und Enden, die letztendlich auch was mit der Klimapolitik zu tun haben. Denn wenn wir uns China ansehen, China, dass die Produktion jetzt extrem zurückfährt aus Klimazielgründen. Wir hatten die letzten Podcasts darüber etwas intensiver gesprochen. So kann man sich an seinen 10 Fingern abzählen, wohin die Reise geht. Und damit das auch gleich klar ist, es gibt also einen neuen Bußgeldkatalog. Der wird wahrscheinlich ab November greifen. Und ich habe nur mal ein paar Punkte herausgegriffen, damit ihr wisst, auf was ihr euch einzurichten habt. Also während Parken auf Rad- und Gehwegen bislang 35 Euro Strafe gekostet hat, werden es in Zukunft 110 Euro sein. Das Parken im 5-Meter-Raum statt 35 Euro jetzt bis zu 55 Euro. Das Halten und Parken in zweiter Reihe statt 30 bis zu 110 Euro. Das Parken auf Schwerbehindertenparkplätzen von 35 jetzt auf 55 Euro. Und das Parken in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen und so weiter, statt 10 Euro, jetzt 100 Euro. Also der ist noch ein bisschen größer und länger. Ich wollte jetzt nicht alles hier vorlesen, aber es wird immer klarer, dass das Autofahren, egal aus welchem Blickwinkel betrachtet, ob man es kaufen will und keine Chips mehr bekommt und ein Mangel entsteht und es deswegen teurer wird oder eben weil aus Klimagründen viele Produktionsflächen dicht gemacht werden und die Autos rarer und damit teuer werden oder eben ob es ein Bußgeldkatalog ist oder vieles mehr. Also auch hier kann man eine ganz klare Zielrichtung erkennen.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, die quantitative Erhöhung des Deutschen Bundestages mit ihren nun mittlerweile 800 Experten Experten, die da bald sitzen werden. Die kosten natürlich Geld. Die Erhöhung der Staatsquote, die uns natürlich allen dient, weil damit endlich eine vernünftige Politik einkehrt. Und 800 Köpfe können natürlich viel kompetenter entscheiden als nur 720 Köpfe, die vorher da waren. Also das ist natürlich die Grundlage. Das kostet natürlich auch viel Geld. Aber ich vermute mal, diese massiven Erhöhungen, die weit mehr als eine Verdoppelung zum Zuge haben, sondern eine Vervierfachung sogar haben, bei einem Bußgeldkatalog beim Falschparken beispielsweise, dient wahrscheinlich auch dem Klimaschutz. So wird man uns das erklären, denn dadurch wird weniger CO2 freigesetzt, wenn die Gebühr jetzt in Zukunft 110 statt 35 kostet. Das heißt, die Absurdität kann jeder selbst ableiten.
Meinst du, so wird argumentiert?
Mit Sicherheit.
Was du alles weißt, unfassbar. Und damit sind wir jetzt schon, gehen wir mal ein bisschen aus Berlin raus, um auch wieder Luft zu holen. Aber jetzt schauen wir nach Österreich und das sieht ja im Prinzip, was die Regierung angeht, schon mal wieder genauso dunkel aus wie 2019, als der Ibiza-Skandal konzipiert worden war und durch einen Riesenskandal es eine Regierungsumbildung gegeben hat. Und diese, es ist ja meistens so, wenn jemand einem eine Grube gräbt, dann fällt er selbst hinein und wenn es ein bisschen dauert. Es scheint eine Art Wechselwirkung zu sein, die jetzt auf Sebastian Kurz zurückschlägt. Denn der hat also in seinem Umfeld am Mittwoch Hausdurchsuchungen gehabt. Der Vorwurf lautet auf Bestechung, Bestechlichkeit, Untreue, auf Schmutzbestechungsgeldern, nämlich dass also auch zum Beispiel Medien von ihm finanziert worden seien, damit sie eine gefällige Berichterstattung abliefern könnten. Und es heißt, es könnte heute schon eine Regierungsumbildung stattfinden, weil sein grüner Koalitionspartner das hier mit sich nicht mehr weitermachen lassen will. Komischerweise, es läuft immer weiter in Richtung Grün auf allen Ebenen. Andreas, und da ist mir etwas eingefallen. Wir haben im Juli diesen Jahres, haben wir ziemlich viel berichtet über Sebastian Kurz als österreichischen Kanzler, weil der war nämlich innerhalb von sehr kurzer Zeit gleich bei zwei Geheimkonferenzen der wohlhabenden Milliardäre, die ihn da offenbar auch beraten haben. Also da war er zum Beispiel in den Bergen von Montana bei einer, wie es heißt, der geheimnisvollsten Konferenzen der Welt und hat sich dort in einem Camp, das also abgeschirmt war, mit den Global Leaders aus Hightech und allem, was so diese zukünftigen Technologien angeht, getroffen und habe also mit denen Golf gespielt und am Kaminfeuer Gedankenaustausch über die Welt gepflegt. Und Bill Gates, der sein Landgut gleich nebenan hat, der sei auch in dieser Nähe gewesen, in diesem Yellowstone Club. Und dann ist er aber auch noch beim UNO-Gipfel gewesen und ja, hat da auch Reden gehalten, hat sich mit UNO-Generalsekretär Guterres getroffen und da ging es dann auch um den Klimawandel und wir erinnern uns auch, im Frühjahr hat das Röslein, also Uschi von der Leyen, ihn ja auch schwer gelobt als EU-Brüssel-Chefin und hat gesagt, also der hat ja sozusagen alles umgesetzt, was wir ihm aufgetragen haben und deswegen bekommt er auch 3,5 Milliarden Euro Unterstützung in ganz vielen Klimaprojekten. Also man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, Kurz war voll auf Kurs, hat also genau das umgesetzt, was man eigentlich an ganz bestimmten Punkten, die sehr entscheidend sind, erwartet hat. Und dann hat er aber wenige Tage nach diesen Milliardärstreffen sehr merkwürdige Aussagen getroffen in der Presse. Die Bild-Zeitung hatte darüber berichtet. Und ich habe jetzt diesen Bericht nochmal aufgerufen, weil das, was er da gesagt hat, politisch derartig unkorrekt war, dass wir beide uns ja sehr erstaunt angeguckt haben und auch in einem unserer Podcasts oder sogar mehreren unserer Verwunderung Ausdruck verliehen haben. Also da heißt es in der Überschrift, da ging es um Afghanistan und darum, das war ja nun genau diese Zeitwende, dieser Artikel ist vom 24. Juli gewesen, von der Bild-Zeitung auch, und Da ging es ja gerade darum, dass der Westen aus Afghanistan abzieht. Und ich glaube, 31. Juli war letzter Hosenknopf, da sollten sie alle raus sein. Und am 24., als man auch in Berlin darüber diskutiert hat, wie viele Flüchtlinge, sogenannte, man jetzt aufnehmen wolle und müsse, aus menschenrechtlichen Aspekten, hat er in der Bild-Zeitung davon gesprochen, ich will diese kranke Ideologie nicht in Europa. Und die Bild-Zeitung zitiert ihn hier wörtlich, also das hat er gesagt, und dann, wir werden sicherlich weiter nach Afghanistan abschieben. Die Probleme Afghanistans können wir nicht dadurch lösen, dass Deutschland und Österreich wie 2015 massenhaft Menschen aufnehmen. Er hat dann davon gesprochen, dass dort vor Ort die Situation verbessert werden müsse, was auch ganz schlau und ganz richtig klingt, hätte man schon ein paar Jahre vorher drauf kommen können. Und was ja auch Angela Merkel plötzlich eingestanden hatte. Und dann sagte er weiter über das Thema Islamismus, wörtlich, es hat sich mittlerweile überall herumgesprochen, dass diese massiven Migrationsbewegungen von Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen, die teilweise schlecht oder gar nicht ausgebildet sind, zu massiven Problemen in Europa geführt haben. Schauen Sie sich die Situation der Sicherheit in einigen französischen Vorstädten an, was wir in Belgien und in anderen Ländern immer wieder erleben mussten, auch in Österreich. Und dann hat er das Beispiel gebracht, vor kurzem haben mehrere junge afghanische Männer ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt, vergewaltigt, ermordet und dann wie eine Sache abgelegt. Man darf nie den Fehler machen, alle über einen Kamm zu scheren, aber es stimmt, dass wir mit vielen, die aus Afghanistan, Tschetschenien und anderen Teilen der Welt gekommen sind, aus ganz anderen Systemen und Kulturkreisen massive Probleme haben. Sie müssen sich ja nur die Kriminalitätsstatistiken anschauen. Vieles, was es hier an Brutalität gibt, hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Die Zahlen sind eindeutig in gewissen Gruppen, was die Häufung der Gewaltverbrechen oder sexueller Gewalt gegen Frauen zum Beispiel betrifft. Das sind ja alles AfD-Positionen oder das sind Positionen konservativer Denker, die immer gewarnt haben vor der Massenmigration, wie das Frau Merkel ja auch schon 2000 gemacht hat und dann plötzlich irgendwie völlig umgedreht war. Andreas, diese Aussagen waren ja wirklich Zündstoff und jetzt wird er geputscht, so sieht es jedenfalls aus. Könnte man, das wird jetzt noch nirgendwo diskutiert, aber es war so mein erster Impuls, könnte das einer der Gründe sein? Erstmal?
Es ist natürlich durchaus möglich, denn dadurch, dass jetzt Sebastian Kurz mehr oder weniger als kriminell dargestellt wird, als korrupt mittlerweile oder als einer, der beispielsweise sich eine gute Berichterstattung kauft, übrigens kann ich da gar keine Besonderheit drin erkennen, das macht die Bundesregierung schon seit langem, oder glaubt man allen Ernstes, wenn die Bundesministerien große Anzeigen schalten in irgendwelchen großen Zeitungen, dass das dazu führt, dass die Zeitungen dann schlecht über die Bundesregierung schreiben? Also das wäre ja schon ziemlich absurd. Auf direkten Wege ist es natürlich ungewöhnlich. Nee, diese Aussagen gefallen natürlich überhaupt nicht. Und wenn jetzt der Kanzler Kurz als kriminell und eben halt als korrupt dann irgendwann in die Geschichte eingehen sollte, dann sind diese Aussagen gegen den Islam zum Beispiel auch keinen Wert mehr. Denn es hat ja der Falsche gesagt. Des Islamismus. Es ist ja genau des Islamismus. Denn es hat ja dann der Falsche gesagt. Was wir hier sehr deutlich erkennen ist, wo die Macht eigentlich liegt. Das, was du gerade sagtest, worüber wir gesprochen haben, dass Kurz im Sommer rübergeflogen ist, dort in die Berge von Montana auf dem Milliardärstreffen, übrigens vorher eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste, dass nichts von dem, was dort besprochen wird, nach außen getragen wird. Und ich möchte nicht wissen, was das bedeuten würde, wenn einer dagegen verstoßen würde. Also das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen bei den Methoden. Das kommt einem ja mittlerweile vor wie ein Politthriller. Und wenn wir uns die heutige Zeit und die Machtstrukturen ansehen, dann kommen einem ja die Watergate-Affäre beispielsweise unter Nixon Anfang der 70er oder die Guillaume-Affäre mit Willy Brandt ja mittlerweile vor im Vergleich, als ob der Bundeskanzler sich mit Kaffee beschlabbert hat beim Trinken. Das ist ja mittlerweile überhaupt keine Nachrichtenmeldung mehr wert. Ja, wir sehen hier eine unendliche Macht und die Politiker werden wie die Spielbälle hin und her gespielt, also wie auf einem Billard, und das Kö hat eben halt in der Hand, keiner, der irgendwo hoheitlich tätig ist, sondern jemand, der über unendlich viel Geldmittel verfügt oder eine Oligarchie, die das steuert. Wir können das sehr schwer erkennen. Vielleicht ist er auch einfach nur in eine Falle gelaufen. Man hat damit auch zur Verwirrung beigetragen und man möchte natürlich die rot-grüne Agenda durchsetzen. Übrigens kann es auch sein, dass die Zeitqualität sich einfach mal verändert durch besondere Situationen, die wir gar nicht alle erkennen und man dann plötzlich umschaltet. Derjenige, der heute Freund ist, der ist morgen eben halt ausgenutzt und der wird morgen eben halt ausgespuckt. Freunde gibt es eben nicht in dieser Politik, sondern nur Nützlinge.
Das hat die Geschichte schon immer gezeigt, dass die, die meinen, richtig fest im Sattel zu sitzen, schon sehr schnell daraus gestürzt und gehoben werden könnten. Und ich denke das oft, wenn so immer selbstbewusst werdendere Leute, wie Herr Söder beispielsweise aus Bayern, der ja plötzlich mit einem energischen Nachdruck aufgetreten ist auf der Berliner Bühne und ein paar Zwangsmaßnahmen verkündet hatte, mit wirklich einer fast schon ein bisschen überheblichen Überschätzung, Eigenüberschätzung, dass die eben auch eines Tages, also ich meine, jetzt spielen die schon wahrscheinlich bei der neuen Bundesregierung gar keine Rolle mehr, obwohl er ja mal als Kanzlerkandidat auch gehandelt wurde.
Ja, Söder ist ein interessantes Beispiel, dass die Menschen intelligenter sind, als man eigentlich glaubt. Denn so wie er von den Medien dargestellt wurde, in allen Formen und in allen Größenordnungen wurde er dargestellt als einer der ganz Großen, als einer der Krisenmanager, der die Fäden in die Hand nimmt und die Probleme löst. So hat die Presse unisono geliefert und wirklich geliefert. Und im Nachhinein war das der größte Einbruch in der CSU-Geschichte. Über 7% ist die CSU eingebrochen. Das ist ein gigantischer Wert, wenn man sich mal als CSU-Land die Bayern dort einfach mal ansieht. Und hier erkennt man, dass die Menschen dann eben doch erkennen, dass es anders ist. Und wenn wir dann noch zugrunde legen, dass es auch viele Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen gab, das heißt also, die Zahlen also mit Sicherheit nicht noch zu Ungunsten runter manipuliert worden aus Sicht der CSU, dann kann man sich hier schon die eigentlichen Gedankenstrukturen der Menschen vorstellen, wie es wirklich abläuft.
Ja, und wir sehen ja, also nochmal auf Sebastian Kurz zu kommen, weil mich das noch nicht so ganz in Ruhe lässt. Der ist also bei den einflussreichsten Globalisten gleich auf zwei Konferenzen, UNO und diese reichen Milliardäre, verhandelt mit denen geheim, kommt zurück und tritt selbstbewusst auf und sagt, also hier, was mit den Migranten und so, das ist ja, das geht ja alles gar nicht mehr, und versteigt sich dann tatsächlich auch in Aussagen, wo man wirklich meinen kann, also er hat auch damit in Zusammenhang gebracht, dass der Antisemitismus in Österreich und Deutschland durch den Zulauf von Migranten, unkontrollierter Zulauf, gestiegen sei. Und das sind ja alles hier doch ganz empfindliche Dinge. Jetzt nochmal, es war ja für ihn auch eine Kehrtwende 180 Grad, weil er bis dato ja den EU-Migrationspakt und so weiter alles mit unterschrieben hat und auch mit vertreten hatte. Kann es sein, ich spekuliere nur, ich frage nur, ich habe auch überhaupt da gar keinen Einblick, aber könnte es sein, dass er bei diesen Treffen dazu ermuntert wurde, das zu sagen, damit man ihn irgendwie wegbekommt und jetzt dann auch in Österreich, wie es ja schon vor 2 Jahren der Fall gewesen ist und das Ziel gewesen ist, eben eine komplett grün-rote Regierung hinbekommen?
Naja, also dass das alles wenig mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, das könnte schon im Raum stehen. Denn wir haben eins festgestellt, dass die Gewaltenteilung Legislative, Judikative und Exekutive gar keine Teilung mehr ist, sondern mittlerweile eine Verzahnung. Die arbeiten miteinander. Und wenn wir gerade sehen, was wir in Deutschland aktuell haben, mit dem Habert beispielsweise, dem Bundesverfassungsrichterpräsidenten, so ist es sogar, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, dass er zum Essen bei Frau Merkel eingeladen wird. Und da gehen natürlich die Alarmglocken hoch. Das heißt also, wir sehen, wie die Strukturen ineinander arbeiten. Und wenn ein Bundeskanzler so offen und dann auch noch mit medialer Unterstützung mehr oder weniger ans Messer geliefert wird, dann kann man davon ausgehen, dass hier weit höhere Mächte dran sind. Das ist noch mal ganz deutlich. Es werden auch eventuell Exempel statuiert. Das macht man übrigens auch in kriminellen Organisationen wie mafiösen Strukturen. Und ich will da natürlich keinen Vergleich sehen. Aber wenn wir in Italien beispielsweise die alten Mafiosis beispielsweise gesehen haben und irgendeiner läuft aus dem Ruder, dann könnte man ihn gehen lassen. Man kann aber für alle anderen auch ein Exempel statuieren, indem man sagt, so, den machen wir jetzt einfach mal weg und dann wissen die anderen, was passiert, wenn man nicht so richtig bei der Sache ist. Und dann entsteht ein solcher Druck und dieser Druck führt natürlich dann auch irgendwann zu diesem sogenannten Stockholm-Syndrom, dass also vielleicht die Politiker, genau wie die Menschen an den Politikern bei Fehlentscheidungen, irgendwann merken, es ist eine Aussichtslosigkeit, gegen die wir nichts machen können, eine Kette der Vorgaben und dann fängt man sogar an, sich mit dem Unterdrücker irgendwann zu solidarisieren und baut da sogar eine intensive Beziehung auf. Das ist ja das, was wir momentan sehen, wenn ich sehe, welche Entscheidung wir allein in der deutschen Politik hatten und wie die Menschen dann dort hintergestanden haben, hinter diesen völligen offensichtlichen Fehlentscheidungen. Das kann ich nur noch als Stockholm-Syndrom bei entführten Menschen in Vergleich bringen. Also zumindest ist das so meine Annahme. Und das ist auch eben in der österreichischen Regierung. Aber selbst die Vertreter, wie zum Beispiel Kurz oder auch Merkel, sind ja wiederum auch irgendwo in einem Schwitzkasten. Und es geht jetzt darum, diese Kette nachzuverfolgen und minutiös diesen Faden in der Hand zu halten, aus dem Sumpf herauszuziehen. Das ist das Bild, was ich sehe. Und plötzlich spannt sich der Faden über den Sumpf stramm vor einem. Und jetzt braucht man nur noch lang marschieren. Und dann kommt man natürlich auch zur Quelle.
Ja, und wir sehen jetzt auch die EU in Brüssel als großes Zentralorgan über Europa. Also Andreas, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren relativ bewusst verfolgen können, also so unser Jahrgang, unsere geburtenstarken Jahrgänge konnten relativ schmerzvoll erkennen, dass ja das nationale Recht mehr und mehr in Europa abgeschafft wurde, mit der Einführung des Euro schon glatt gebügelt wurde, dann natürlich durch die ganzen EU-Normen, wie, ich wiederhole das immer mal wieder, den Krümmungsgrad einer Salatgurke, der festgelegt wurde, oder die Größe eines Apfels oder einer Tomate, die verkauft werden dürfen, eben nur nach EU-Normen. Und dann die gleichzeitige flächendeckende Verbreitung von Lidl und Aldi in ganz Europa und die kleinen individuellen Lädchen in allen Ländern, Spanien, Italien, Frankreich, wo man so gerne Käse gekauft hat oder ein schönes frisches Brot, das verschwand mehr und mehr. Also man merkte, Identität, Kultur, Tradition der einzelnen Völker wurde im Sinne der EU-Zentralstelle abgeschafft. Und jetzt hat sich Polen gewehrt und hat also das polnische Verfassungsgericht hat ein Urteil gefällt, wonach Bestandteile des EU-Rechtes gegen die Verfassung verstoßen. Und es hat sich natürlich sofort die Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Wort gemeldet und betont, dass den EU-Verträgen zufolge alle Urteile des Europäischen Gerichtshofs für die Behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten bindend seien. Und wörtlich sagt sie, EU-Recht hat Vorrang vor internationalem Recht, einschließlich verfassungsrechtlicher Bestimmungen. Ich kann mich noch erinnern, dass Roman Herzog als damaliger Bundespräsident, der ja vorher auch ein hochrangiger Richter war am, glaube ich, Verfassungsgericht, gewarnt hatte und gesagt hatte, wir müssen aufpassen, dass wir nationales Recht nicht abschaffen und übertragen an die EU. Und das wurde ja als Verschwörungstheorie sozusagen damals abgestempelt. Aber diese deutlichen Worte von Frau von der Leyen zeigen, dass wir längst Abschied genommen haben von irgendwelchen individuellen Rechten.
Ja, natürlich. Also es ist ganz klar, dass die Leyen-Truppe in der EU, die ja nun aus Lobbystrukturen entstanden ist, aus den großen Konzernen heraus, zu einem Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Europas. Und die ja letztendlich die zentralen Strukturen, ähnlich wie damals die Sowjetunion, jetzt auf die EU offenbar übertragen und damit auch das nationale Landesrecht aushebeln. Und hier wird natürlich eines offenbar schlichtweg negiert. Das sind demokratische Strukturen und Demokratie soll doch eigentlich sein, dass auch der Wunsch und auch die Ansichten des Volkes in irgendeiner Form berücksichtigt werden. Und würden wir beispielsweise einfach mal Umfragen machen in der Bundesrepublik, in Frankreich, in Spanien, in Brüssel, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, und in Polen sowieso, dass sie nicht alle einverstanden sind mit der Politik, die dort EU-mäßig vorgegeben wird. Eins habe ich immer erkannt, dass die größte Effizienz im konstruktiven Sinne immer auf regionaler Ebene entsteht. Und das bedeutet, dass man in der Region vor Ort die meisten Entscheidungskompetenzen über seinen Part haben muss. Es macht keinen Sinn, wenn in Brüssel diskutiert wird, wie die Werftenkrise in Kiel geregelt wird, genauso wie irgendwelche Autobaukrisen in Stuttgart. Das können die Leute im Raum Stuttgart besser und das können die Leute auch in Rostock besser, sofern es um ihre Gewerke geht. Und diese zentralen Strukturen sind immer falsch, die können niemals funktionieren, ziehen einfach nur einen gigantischen Wasserkopf an Kosten und zusätzlichen Politikern und Beamtenapparate eben halt nach sich, die bezahlt werden müssen, immer aus der Wertschöpfung des Steuerzahlers. Das zahlen ja nicht die Lobbyorganisationen, die die EU installiert haben, sondern die Steuerzahler zahlen das letztendlich, denn keine große Industrie oder keine große Kapitalgesellschaft oder Konzern investiert Geld ohne einen entsprechenden Rückfluss mit Rendite. Das ist das. Wir haben Frau Leyen natürlich hier als Renditeverantwortliche, dass das Geld auch wieder entsprechend zurückfließt. Und wenn Bill Gates nachweislich Milliardenbeträge an die EU bezahlt hat, aus seinem Kapital, aus seinem was auch immer Kapital, dann erwartet er natürlich einen Rückfluss und der kommt natürlich auch. Und dann gehen die natürlich hoch, wenn da denn die Polen sagen, Moment mal, wir haben aber auch die Interessen unseres Volkes zu vertreten und wir sind damit nicht einverstanden. Das verstößt gegen die Verfassung. Die Menschen haben sich ja eine Verfassung gegeben. Und da laufen die dann natürlich amok in Brüssel. Das ist logisch. Hier wird es so schön deutlich an diesem Beispiel.
Ja, und das ist natürlich nicht nur Polen, sondern auch Ungarn und Serbien als Anwärter und die Slowakei. Also es gibt schon Widerstand aus Osteuropa. Aber Westeuropa ist sich da einig. Also erstmal sagt Frau von der Leyen, wir werden alle Befugnisse nutzen, die wir unter den Verträgen haben, um jetzt sicherzustellen, dass wir uns hier durchsetzen. Und sie hat zwar offen gelassen, welche Schritte die Brüsseler Behörde einleiten könnte, aber man geht vielleicht davon aus, die Einleitung eines sogenannten Vertragsverletzungsverfahrens, das mit einer weiteren Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und am Ende mit Finanzsanktionen enden könnte. Das polnische Verfassungsgericht, um das nochmal zu verdeutlichen, was da eigentlich passiert ist, hatte am Donnerstag, also gestern, entschieden, dass Teile des polnischen Rechts über der EU-Gesetzgebung stehen. Und da hieß es, der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, verstößt gegen die Regel des Vorrangs der Verfassung und gegen die Regel, dass die Souveränität im Prozess der europäischen Integration bewahrt bleibt. Und die Entscheidung könnte den Streit zwischen Warschau und Brüssel um die Reform des polnischen Justizsystems weiter anheizen. Konkret ging es bei diesem Verfahren darum, ob Bestimmungen aus den EU-Verträgen, mit denen die EU-Kommission ihr Mitspracherecht bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit begründet, mit der polnischen Verfassung vereinbar sind. Und Herr Morawiecki, der Regierungschef, hatte das polnische Verfassungsgericht gebeten, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dahingehend, das ist im März gewesen in diesem Jahr, zu überprüfen. Und da wiederum hatten die obersten Richter der EU festgestellt, dass EU-Recht Mitgliedstaaten zwingen kann, einzelne Vorschriften im nationalen Recht außer Acht zu lassen, selbst wenn es sich um Verfassungsrecht handelt. Laut EuGH, also dem Europäischen Gerichtshof, könnte das Verfahren zur Besetzung des obersten Gerichts in Polen gegen EU-Recht verstoßen. Und das würde bedeuten, dass der EuGH Polen zwingen könnte, Teile der Justizreform des eigenen Landes, und das kommt hier, diese Justizreform kommt von der nationalkonservativen PIS-Regierung, aufzuheben.
Ja, es ist schon unglaublich, wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, was hier gesagt wird. Also man kann also von einer Stelle der Macht die nicht souverän gewählt wurde, eine Anordnung bringen, indem man in einem bestimmten Staat Gesetzesverstöße vollzieht. Also quasi eine gesetzliche Anordnung zum Rechtsverstoß. Das ist ein Paradoxon. Und wenn wir wissen nochmal, was Demokratie heißt und Föderalismus heißt, dass die kleinste Einheit im Rahmen der Subsidiarität die meiste Macht über sich selbst haben muss und jetzt diese zentralistischen Gegenstrukturen genau das Gegenteil forcieren, bis hin zur Anordnung eines Rechtsbruchs. Nochmal, ein Gericht ordnet einen Rechtsbruch an. Das ist ja wirklich abstrus. Das ist ja völlig absurd. Das wäre so, wie wenn ein Richter sagen würde, ich verurteile den Angeklagten Bankräuber, dass er nochmal eine Bank ausrauben muss. Das ist ja völlig krank.
Tja, kann sich aufregen, ne? Und der Lieblingsregierungssprecher von Boris Reitschuster, der Mann heißt Steffen Seibert, der hat sich bemüht, ganz eilig auf diese Causa zu reagieren und hat also gesagt, die Bundesregierung Deutschland sieht ebenfalls die EU-Kommission bei der Prüfung des umstrittenen polnischen Urteils am Zug. Wörtlich sagte er, die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge. Danach müsse sie Vorschläge zu möglichen Konsequenzen machen. Und sie habe dabei, also die Bundesregierung, habe dabei volles Vertrauen in die EU-Kommission. Und auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, dass EU-Recht in allen Mitgliedstaaten gelte und eine einheitliche Anwendung dieses Rechts in der Union unverzichtbar sei. Und jetzt fällt mir wieder Roman Herzog ein, der damals gewarnt hat und gesagt hat, gebt nicht zu viel von eurem nationalen Recht aus der Hand, weil Brüssel wird es an sich reißen, sinngemäß. So genau hat er es nicht gesagt, aber so sinngemäß. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, Andreas, was damals dann auch als Verschwörungstheorie gekennzeichnet wurde, dann habe ich inzwischen kaum noch Zweifel, dass der größte Teil der Verschwörungstheorien eine Vorhut ist, um Licht in die Dunkelheit zu bringen.
Ja, und das geht dann runter bis in die tiefsten Bereiche des Journalismus, die dann letztendlich darin enden, dass dort in einer Bundespressekonferenz Personen sitzen, die vom Staat bezahlt werden, von Steuergeldern auch mitbezahlt werden, offenbar, auch wenn es sich um einen Verein handelt, und dann ein Pressesprecher mehr oder weniger, ja, einfach nur das nachbetet, was man dort vorgibt. Und die Hauptproblematik liegt darin, dass hier diese Rechtsverstöße nicht einmal hinterfragt wird. Und ich wundere mich, wie Steffen Seibert das so mit seinem Gewissen hinbekommt, weil er weiß ja als Journalist, dass man kritisch nachfragen muss. Und ich bin sicher, im Hintergrund kennt er natürlich auch die Rechtsverstöße, die da angeordnet werden sollen. Und er einfach mitläuft. Wie fühlt man sich da eigentlich, wenn man so etwas sagt? Ich weiß das nicht. Du bist ja auch Journalistin und warst mal im großen Apparat.
Ja gut, das weißt du ja. Das wissen viele, dass ich irgendwann die Dinge anders gesehen habe und dann lieber alles hingeschmissen habe oder mich habe hinschmeißen lassen vom System, um dann weiter offen über die Dinge zu reden. Ich sehe heute das Ergebnis. Heute sitzen wir beide relativ frei hier. Natürlich gibt es immer Angriffe von Mainstream-Medien, die versuchen darzustellen, was wir für schreckliche Menschen sind. Aber letztendlich Menschen, die einigermaßen geradeaus denken können, können die Dinge schon einordnen. Darauf vertraue ich auch weiterhin. Das ist eben einfach so. Man muss ein bisschen selber denken und nicht nur denken lassen. Und wir versuchen halt einfach hier unseren Weg zu gehen, um so viel Licht ins Dunkel zu bringen, um eben diesen alten falschen Zustand hier auf der Welt von Täuschung und Heuchelei und so weiter aufzudecken. Das ist so unser Ziel. Das war übrigens ein Beitrag, der vorhin bei Welt Online erschienen ist über Polen und die EU. Jetzt haben wir einen hier von der NZZ und die titeln Geld aus dem Nichts, doch gratis ist es nicht. Die Sparer bezahlen die Zeche. Und da heißt es, die Zentralbanken halten die Zinsen weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Gleichzeitig ist aber die Inflation gestiegen. So verliert das Geld der Sparer deutlich an Kaufkraft. Das Resultat ist eine schleichende Enteignung. Andreas, als Fachmann eine Einordnung bitte.
Ja, also die Geldmenge wurde ja verzigfacht mittlerweile in den letzten 20 Jahren auf der gesamten Welt. Und wenn der gleichen Anzahl von Waren und Dienstleistungen oder nur moderat ansteigender Wirtschaftskraft, also der Waren und Dienstleistungen, quasi konstant bleibt, aber die Geldmenge sich dramatisch erhöht, dann bedeutet das, dass mehr kaufkraftfähiges Geld auf die Waren und Dienstleistungen zugreifen kann. Was es nicht tut, weil das Geld, was permanent neu dazu produziert wird, das entsteht tatsächlich aus dem Nichts durch einfache Buchungssätze. In unserem Plan B der Wissensmanufaktur haben wir die Mechanismen ziemlich deutlich erklärt und es gibt auch ganz viele Videos in YouTube, wo man diese Dinge auch sich nochmal über Seminare und so weiter Ausschnitte nochmal erklären lassen kann. Das habe ich mehrfach auch gemacht und Rico Albrecht, mein Kollege, natürlich auch. Ja, und nun ist es so, dass wir hier merken, wie also eine unglaubliche Brisanz steigt. Denn die Geldmenge hat sich weitaus mehr vermehrt, als die Preise gestiegen sind. Die Preise sind im Verhältnis, auch wenn sie jetzt für den Normalbürger als extrem explodierend wahrgenommen werden, die Preise sind im Verhältnis zur Geldmenge massiv unterrepräsentiert noch, auch wenn sie schon steigen. Und das liegt daran, dass das Geld sich eben halt nicht auswirkt in Kaufkraft, dass man es einsetzt, sondern es geht in die Casino-Kapitalismus-Strukturen rein und wird dort der Spekulation ausgesetzt. Das sind dann große Kapitalsammelbecken, zu denen der Normalbürger überhaupt keine Eintrittstür findet. Aber das Risiko wird größer und das bedeutet, die meisten Menschen mittlerweile halten ihr Geld zusammen. Das heißt, die Geldumlaufgeschwindigkeit, die sinkt. Aus diesem Grunde explodiert die Inflation auch nicht. Aber jetzt fehlt nur noch ein Funke. Der Funke, nämlich, dass großflächig erkannt wird, wie gefährdet das Finanzsystem gerade in der Kernschmelze steht. Und in dem Moment, wenn die Leute sagen, ich glaube, ich gebe mein Geld lieber jetzt aus, als dass ich es horte und sichere, spätestens dann schlägt das Ganze in eine Hyperinflation um. Und genau in dieser Situation, in dieser Gefahr bestehen wir wie 1924. Und das führte damals dazu, dass man für ein Brot mehrere Milliarden Mark bezahlen musste. Mehrere Milliarden Mark für ein Brot. Und wenn das dann der Fall ist, dann nützen einem auch die ganzen Kapitalanlagen mit Lebensversicherung, mit garantierten Summen oder Investmentfonds mit irgendwelchen Total Return Argumenten nach dem Motto, du kriegst dann 100% garantiert 100.000 Euro und die kann dir auch gar keiner nehmen. Das nützt bloß nichts, wenn das Brot dann eine Milliarde kostet. Da kann man mit den 100.000 gerade mal ein Krümelchen aus dem Brot rausfinanzieren. Mehr ist dann nicht drin. Diese Gefahr muss erkannt werden, dass Geld keinen inneren Wert hat. Und genau hier sehen wir, dass da etwas Gewaltiges passieren wird. Das wird hier deutlich.
Wir sehen es ja von allen Seiten. Lieferengpässe, Energiekrise, fehlende Produkte, Inflation explodiert. Also das heißt, das, worüber du und andere schon Jahre gesprochen haben, nämlich einem möglichen Crash des weltweiten Finanzsystems, dem kommen wir offenbar näher, auch in großen Schritten. Und während ja auch das als Verschwörungstheorie lange, lange von Mainstream-Medien gehandelt wurde, du warst ja mal der Crash-Prophet und andere, die sowas Ähnliches äußern, wurden also auch nur mitleidig belächelt. Aber inzwischen schreiben die großen Mainstream-Medien über den drohenden globalen Finanzcrash.
Ja, also wenn man sich damit beschäftigt hat, und das haben sehr viele Menschen gemacht, nicht nur meine Wenigkeit, nämlich mit dem drohenden Crash, dann wusste man natürlich nicht, mit welcher Art und Methode und vor allem mit welchen Ablenkungsmanövern, ob das Narrative wie Klima oder Narrative wie Corona oder sonstige Dinge sind, die ablenken von den eigentlichen Ursachen und von den Zusammenhängen der Umverteilung und dieses Crash-Potenzials, was dahinter steht. Aber dass es kommen wird, das war relativ einfach zu klären. Wenn wir von Inflation reden, müssen wir eben unterscheiden zwischen zwei Arten. Die Preisinflation, die durch das mangelnde Angebot kommt und durch die große Nachfrage und der verminderten Lieferketten, die jetzt eben halt in einer sehr fragilen Situation sind. Und auf der anderen Seite die extreme Anhebung der Geldmenge, die tatsächlich Kaufkraft aktiv sein könnte, weil gesetzliche Zahlungsmittel sind in der Lage, jederzeit Waren zu kaufen. Und wenn dann ganz viel Geld sich plötzlich um eine Ware prügelt, das sehen wir ja momentan an den Preissteigerungen, dann wird die Ware eben teurer. Wenn da ein Brett im Holzmarkt, im Baumarkt steht und alle wollen das Brett kaufen und da steht dran 10 Euro und da sind 20 Leute, die sich darum prügeln, dann sagt der Verkäufer, unter 100 Euro gebe ich das nicht weg. Und dann geht das Ding für 100 Euro weg. Und wenn er noch ein bisschen wartet, vielleicht auch für 150 Euro. Das ist die reine Preisinflation, die durch mangelndes Warenangebot entsteht. Das andere ist eine völlige politische Fehlentwicklung, die genau in dieselbe Richtung wirkt. Eine enorme Anhäufung der Geldmenge, die sich jetzt im Umlauf bewegen könnte, aber nicht tut, weil die Leute, die das Geld bekommen, was neu produziert wird, so viel Geld haben, 5 Ferraris, 3 Learjets, sie brauchen es einfach nicht mehr und geben es weiter rein in die Spekulationsorgien. Das ist das Problem.
Danke für diese Einschätzung. Und wir kommen auch gleich nochmal zu Versorgungsengpässen. Ich möchte aber vorher noch ein Thema ansprechen, Andreas, das gestern große Verwunderung ausgelöst hat. Denn Jens Spahn hat sich geäußert zu der Impfkampagne der deutschen Bundesregierung. Und es hieß ja noch vor kurzem, oh, da sind nur 65% und es muss erhöht werden. Und dann ist nochmal richtig hochgefahren worden. Und sogenannte Prominente sind von Karren gespannt worden. Und es hieß trotzdem, ha, Lähmung und es läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber Herr Spahn hat gestern völlig überraschend getwittert, dass die Impfkampagne doch viel erfolgreicher sei als gedacht. Das RKI, das ist dann auch unterstützt worden von Herrn Wieler, geht davon aus, dass bis zu 5% mehr Menschen geimpft sind als bisher angenommen. Das gibt uns mehr Sicherheit für Herbst und Winter. Die Diskrepanz zwischen gemeldeten Impfungen und dem, was das RKI nun festgestellt hat, ergibt sich dadurch, dass manche Impfungen nicht gemeldet wurden. Wir haben daher das RKI gebeten, diese Diskrepanz zu validieren und messbarer zu machen. Und weiter heißt es, diese höhere Impfquote macht es aus heutiger Sicht und ohne das Auftreten neuer Varianten möglich, dass wir dank der bestehenden Maßnahmen 3G in Innenräumen, Masken in Bussen und Bahnen ohne weitere Beschränkungen gut durch Herbst und Winter kommen. Liegt es jetzt daran, dass Herr Spahn bald nichts mehr zu sagen hat, dass er sowas äußert, weil ja ein Regierungswechsel bevorsteht, bei dem er dann auch nicht mehr dabei sein wird? Oder wie erklärst du dir das?
Naja, es entspricht natürlich erst einmal einer wirklich gleichbleibenden Kontinuität an Fehlmeldungen und an Komplettversagen. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Warum soll es jetzt ausgerechnet aufhören? Man hat tatsächlich noch vor wenigen Tagen davon gesprochen, dass die Impfung, die Zweitimpfung mittlerweile, also die Durchgeimpften, 65% ausmachen. Das war tatsächlich die Zahl. Jetzt spricht man von 80%. Von 65 bis 80 sind übrigens 15% Differenz. Und jetzt steht drin, es könnten bis zu 5% mehr sein, damit wir auf 80 kommen. Also irgendwie müssen wir an der Mathematik von Herrn Spahn noch mal ein bisschen nachjustieren. Das ist, wie er auch damals gesagt hatte, mittlerweile sind nur ein Viertel der Menschen geimpft, aber bald werden es schon ein Fünftel sein. Und das ist nämlich seine Art der Mathematik, die Zusammenhänge zu erklären. Insofern sollte man auch...
Hat er das wirklich gesagt?
Das hat er gesagt, ja. Der hat das wirklich gesagt in einem Interview, dass ein Viertel der Deutschen bereits geimpft sind, aber sie arbeiten dran und es werden bald ein Fünftel sein. Und das ist durchaus von Herrn Spahn gesagt worden. Da gibt es auch ganz viele Zitate und Meldungen drüber, dass es ein Versprecher war. Ein solcher Versprecher erscheint mir sehr unwahrscheinlich, weil okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Aber nehmen wir mal an, es sind dann bis zu 5%, um von 65 auf 80 zu kommen. Das ist dann die Mathematik von Herrn Spahn. Selbst 5% Fehleinschätzung bei 80 Millionen Bürger sind 4 Millionen Impfdosen, die man offenbar nicht berücksichtigt hat. Und es wurde argumentiert von Herrn Spahn, das habe ich mir vorhin nochmal angeguckt, dass zum Beispiel bestimmte mobile Impfteams bei Altenheimen sind und dann haben die da die alten Menschen alle durchgeimpft. Und dann haben die gesagt, okay, wir melden das dann am nächsten Tag nach und machen dann die Papiersachen, um das dann eben halt dem RKI oder den sonstigen Institutionen zu melden. Und dann hat man gesagt, ach, wir müssen es noch mal einen Tag verschieben, bevor wir den Papierkram machen. Und irgendwann machen wir es gar nicht mehr. Und so sind die dann unterm Tisch gefallen. Also eine solche dilettantische Aussage, also der dilettantischen Maßnahmen, die man dort vermutet bei den entsprechenden Expertengruppen, die dort unterwegs sind, die Menschen impfen, das spricht schon für sich. Aber wenn wir Regeln oder das versuchen zu realisieren, dass bei nur 5% 4 Millionen Impfungen unerkannt blieben. 4 Millionen. Ich meine, das ist wie viel Menschen leben in Hamburg? 1,5 Millionen?
Nee, über 2.
Über 2, also zweimal die Stadt Hamburg ungefähr. Die sind alle geimpft worden und der Bund hat das als Rundungsdifferenz eben halt offenbar nicht erkannt. Wie wird da eigentlich gearbeitet?
Wie wird da gearbeitet? Boris Reitschuster sagt dazu, was hier als Erfolg gefeiert wird, ist eigentlich ein Desaster. Eine zu niedrige Impfquote wurde immer wieder als Argument dafür genommen, Corona-Maßnahmen aufrechtzuerhalten bzw. neue Maßnahmen zu beschließen, mit dem Ergebnis, dass die deutsche Wirtschaft und die Gemütslage der Menschen massiv geschädigt wird.
Richtig. Diese Dilettanz führt nämlich genau dazu, dass die Maßnahmen länger als nötig aufrechterhalten wurden und jeder Tag Milliarden Volksvermögen vernichtet. Ich wiederhole, Milliarden Volksvermögen, welches die Bürger, die jeden Tag arbeiten, ob Vorstand bis hin zum Arbeiter, an Steuern abzuführen haben. Und dann führt diese dilettantische Politik eines Ministers, der sich mal eben verrechnet, mit ein Fünftel, ein Viertel und 5 und 15% oder was auch immer, auf dem Level sich das bewegt. Und wenn wir uns dann das Zahlenmaterial von RKI und von der Charité zugrunde legen, dann kann man nur noch schier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wow. Und hier kommt wirklich dann der Punkt, wo man sagt, irgendwie hat jedes Volk die Regierung, die es wirklich verdient. Also manchmal, dann fällt einem einfach nichts mehr ein.
Reitschuster hat auch hier berichtet, dass zum Beispiel die RKI-Berichterstatterin Nora Schmidt-Kübke geäußert habe, und er hält es für einen Offenbarungseid, dass die Impfungen mit Johnson & Johnson nicht berücksichtigt worden seien, da hier das Alter nicht erfasst würde. Warum? Weil es bei diesem Impfstoff keine Altersbeschränkungen für bestimmte Gruppen gibt. Und weiter heißt es, Betriebsärzte würden vorrangig Personen zwischen 18 und 59 Jahren impfen, weil Jüngere in der Schule sind und Ältere in Rente oder was. Und dann die Schlussfolgerung dazu des RKI, wenn diese Betriebsärzte nicht melden würden, würde das schwerer ins Gewicht fallen als bei den über 60-Jährigen. Aber warum sollten gerade Betriebsärzte schlampig oder gar schlampiger melden als andere? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Und es heißt auch hier, was auf dem Nebengleis der Auswertung der Umfragen durch das RKI bekannt ist, sei aufschlussreich. Denn so wären die teilweise um 20% höheren Angaben so zu begründen, nämlich telefonische Befragungen würden mutmaßlich eher von Geimpften beantwortet werden. Also für mich klingt das nach einem geschlamperten Laden.
Ja, einmal schlamperter Laden und dann ist natürlich diese Schuldabwälzung eines Ministers, eines Gesundheitsministers, die mobilen Impfteams waren es und die sind schuld oder die Betriebsärzte in den großen Konzernen sind schuld. Das zeigt natürlich auch eine gewisse charakterliche Eigenschaft, die in diesen politischen Ebenen stattfindet. Sie waren nie schuld, nie verantwortlich, sondern irgendwelche Impfteams, die man beauftragt hat, da draußen rumzufahren und mit einem Papierkrieg vollzustopfen, den sie überhaupt nicht zu bewältigen in der Lage sind. Aber ihre Fehler bei sich selbst suchen sie auf gar keinen Fall, sondern bei anderen. Das sind charakterlich aus meiner Sicht relativ schäbige Grundhaltungen, indem man sagt, die waren schuld, ich wasche meine Seele in Unschuld, ich habe nichts gemacht, die anderen waren davon verantwortlich.
Müsste man jetzt nicht eigentlich sagen, liebe Bürger im Land, wir entschuldigen uns, wir haben euch unnötige Maßnahmen ungerechtfertigt aufgedrückt. Für eure finanziellen und seelischen Einbußen bitten wir hier um Entschuldigung wenigstens. Aber das scheint ja nicht gemacht zu werden. Man sagt im Gegenteil, jedenfalls beim RKI, dass man unter anderem mit den deutschsprachigen Interviews über Impfung nur die deutschsprachige Bevölkerung erreicht hätte. Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund mit nicht hinreichenden Deutschkenntnissen sind also nach dieser Interpretation der Umfrage vielleicht ja auch weniger geimpft.
Ja, das kann natürlich auch sein. Was wir hier sehen, ist, alle diese Fakten liegen schon seit weit über einem Jahr mehr oder weniger auf den Tisch unter Experten. Es gibt genügend Experten, die das ganz deutlich geregelt haben. Aber genau da hat man ja einen Riegel vorgeschoben, indem man dann über das Ermächtigungsgesetz des Infektionsschutzes eine kleine oligarchische Gruppe, ich sage mal ein bisschen sarkastisch, als Pharmavertreter, getarnte Kanzler und entsprechende Teamfunktionäre dort eingesetzt zu haben, um die Agenda durchzuziehen, bis hin zu The Hammer and the Dance Papier. Das heißt hier eine große psychologisch angelegte Massenmanipulation, die übrigens auch das Prinzip der Hoffnung immer wieder mit durchbringt. Hammer and the Dance heißt so viel wie mit Zuckerbrot und Peitsche. Man haut drauf und dann gibt es wieder Zuckerbrot. Das ist dann der Dance. Und dieser Dance sagt dann wieder, oh, die Hoffnung wird gut. Ich weiß noch, wie man uns gesagt hat im Oktober letzten Jahres, wenn wir jetzt einen ganz starken Lockdown machen, dann werden wir Weihnachten 2020 ganz entspannt wieder locker arbeiten. Es wird gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Und man wusste, dass diese Zahlen einfach falsch waren. Und mittlerweile sind die Menschen über diese Form so mürbe gemacht. Deshalb bin ich so ein Kritiker des Thema Hoffnung. Und ich will das ja nicht pauschal irgendwie aburteilen. Man nutzt dieses Thema Hoffnung immer wieder, um ein Licht am Horizont zu zeigen. Ich denke nur daran, dass im letzten Jahr in kritischen Kreisen von KenFM zum Beispiel gesagt wurde, dass man glaubt, dass eine Pflichtimpfung eingeführt wird und ungeimpfte Leute schlechter behandelt werden als Geimpfte. Da gab es dann einen riesen Aufschrei von Seiten der Politik und groß von den Bundesministerium. Redaktionsnetzwerk Deutschland hat da ganz groß dagegen gesteuert, haben gesagt, das ist Verschwörungstheorie. Wie kann man so etwas sagen? Und heute ist genau das eingetreten. Sie haben sich mehr oder weniger ertappen lassen, komplett in dem ganz aus meiner Sicht vorsätzlichen Lügen. Und diese Lügen, die gehen jetzt alle hoch, aber man hat darauf gebaut, und das kann auch funktionieren, dass die Masse der Menschen einfach nicht mehr darauf achtet, weil sie bis dahin eben halt eingedampft wurden. Unsere Zuhörer natürlich nicht.
Nein, die denken mit und bilden sich ihr eigenes Urteil, was wichtig ist. Also Reitschuster sagt hier auch noch mal, vor nicht einmal 4 Wochen, Mitte September, hieß es aus offiziellen Quellen, weniger als 65% der Bevölkerung seien geimpft. Gesundheitsminister Spahn hatte appelliert, das müsse mehr werden. Und Lothar Wieler, Robert-Koch-Institut, hat vor einem fulminanten Verlauf der aktuellen vierten Welle im Herbst gewarnt, sollte die Impfquote nicht klar steigen. Jetzt ist sie auf wundersame Weise gestiegen, ohne dass mehr geimpft wurde oder weil eventuell schon mehr geimpft wurde oder was auch immer morgen wieder aufs Neue kommt. Und Andreas, ich stelle jetzt noch einmal die Frage. Mir kommt das ähnlich ruckartig vor wie das, was wir gerade in Österreich beobachten. Dass da etwas gesagt wird, dann wird eine Wende eingehauen und dann ist der das gesagt hat und eigentlich auf einem sicheren Fundament gestanden hatte, könnte weggeblasen werden. Ist es möglich, dass mit dem Regierungswechsel Fehler eingestanden werden, die man dann einfach wegwischen kann, weil man sagt, okay, die sind jetzt eh weg. Ja, ja, die haben Fehler gemacht, vielleicht muss auch Herr Wieler dann den Platz räumen, da kommt ein anderer hin. Und dann macht man einfach weiter. Oder könnte es auch sein, dass die Mikrobenkrise dem Ende entgegengelenkt werden könnte, weil man ja jetzt dann die Klimakrise hat?
Genau, das könnte natürlich durchaus auch so sein. Also man kann auch mal einfach als Gedankenspiel zulassen zu überlegen, ob das mit den 80% Impfquote überhaupt stimmt, ob die 65 überhaupt stimmen, ob vielleicht 50 überhaupt stimmen. Die Frage ist immer, wovon wird gerechnet? Von der Gesamtbevölkerung oder von einem Teil der Bevölkerung, die man vorher definiert? Das ist die Frage. Wir wissen aber auch, dass hier offenbar die Pharmazie in Verbindung mit den NGOs, also WHO beispielsweise, Johns Hopkins University, die ja auch sehr stark von den NGOs finanziert werden, und in Zusammenarbeit mit den großen Pharmakonzernen, mit den bekannten, dass hier natürlich auch bestimmte Umsätze vorgegeben wurden und Größenordnung vorgegeben wurden und man jetzt auch Verzug melden will. Denn es ist natürlich so, dass viele Leute eben gesagt haben, wir lassen uns nicht impfen. Und ich glaube, das sind weit mehr, als man glaubt. Und aus diesem Grunde eventuell man auch jetzt einfach irgendwie die Zahlen anders wieder dreht und wurstelt. Wir wissen ja, dass die Hemmschwelle zum Lügen und für Falschinformationen und Fake-Informationen auch von Seiten der Regierung und der öffentlich-rechtlichen Sendern längst alle Hemmungen gefallen sind und man nach Belieben die Zahlen so zurechtbastelt, dass man das einfach nur macht, damit man eben halt die großen Führer beispielsweise in USA oder in den großen NGOs damit eben zufriedenstellt.
Also wenn man Rapport erstatten muss.
Dass man Rapport erstatten muss. Ja, so kann ich das ja nur sehen.
Ja, ich meine, ein bisschen frisieren, manipulieren, da hat man ja Übung.
Ja, also, ich meine, das haben wir ja nur in den letzten 2 Jahren gesehen, dass vor allem auch nicht mehr geschickt, ungeschickt. Es wird einfach gemacht, es wird gelogen, morgen das Gegenteil gesagt und irgendwie fragt keiner mehr, weil man hofft, dass die Menschen es nicht schnallen.
Ja, und wenn sie es schnallen, was sollen sie machen? Auf die Straße gehen geht auch nicht mehr. Nicht mehr wählen hat auch nicht funktioniert. Also fast einen Plan und es werde nichts draus. Das ist das, was für diese Zeit biblisch gekündet ist. Ja, wir kommen jetzt nochmal. Es muss sein, denn der Markt, was Strom, Gas, Benzin, Lebensmittel, Kleidung, Aluminium und so weiter angeht, der ist erschüttert und bebt. Und Gabor Steingart, früher Handelsblatt, war ganz früher beim Spiegel, der hat ja jetzt seine eigenen Podcasts und traut sich schon auch immer mehr Kritik an den bestehenden Systemen. Und der sagt, wir erleben jetzt den Anfang einer staatlich gewollten Preisorgie. Und er sagt, alle Menschen in Europa werden in diesem Winter deutlich mehr fürs Heizen und Tanken bezahlen. Millionen Menschen werden sogar frieren, denn der Hauptgrund, der Staat verteuert die fossilen Energieträger. Er schwingt die Preispeitsche, um so Innovation zu erzwingen. Die Wohlstandsverluste der Bürger nimmt er billigend in Kauf. Und da sagt er, beginnen wir bei den Frierenden. Knapp 2 Millionen Menschen konnten, sagt das Statistische Bundesamt, bereits 2019 bei deutlich reduzierten Energiepreisen ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen. Laut Statistischem Bundesamt sind diese Menschen zu arm, um ihre Heizung aufzudrehen. Die Lage in anderen Staaten der EU ist noch gravierender. In Bulgarien gehen die Statistiker davon aus, dass sich 30% der Menschen keine warme Wohnung leisten können. Und es wird in Kürze einen EU-Gipfel geben, auf dem man sich damit beschäftigen will, mit diesem Thema. Und er zeigt dann, wie die Preise gestiegen sind, also Rekordniveaus an allen Kanten. Der Preis für Steinkohle ist seit Jahresbeginn um mehr als 200% gestiegen, steht derzeit bei $230 je Tonne. Auch der Gaspreis schießt in die Höhe und mit ihm der Strompreis. Erdgas ist am niederländischen Referenzmarkt TTF rund 10-mal so teuer wie im Sommer 2020. Elektrizität notiert an der Strombörse so hoch wie noch nie seit der Liberalisierung der Energiebranche. Und seit der Jahrtausendwende hat sich der Strompreis in Deutschland mehr als verdoppelt. Und Steingart sagt, der Staat ist nicht der einzige, aber der wichtigste Preistreiber. Die Strom- und Benzinpreise sind seit jeher vom Staat geschaffene Preise, da er die diversen Preisaufschläge als sichere Einnahmequelle schätzt. Als Kämpfer wider den Klimawandel verschärft er nun mutwillig die Situation. Das ist so eine Zusammenfassung von einem immer kritischer werdenden Journalisten, der den Staat verantwortlich macht.
Ja. Und genau damit ist auch der entscheidende Punkt genannt worden, der Staat. Der Staat ist natürlich eigentlich ein falscher Begriff, denn der Staat sind letztendlich wir alle. Der Staat wird ja unterschiedlich definiert über die verschiedenen Bundeshaushalte, Sozialversicherungshaushalte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird mit dem Staat die Regierung gemeint. Auf der dritten Seite gibt es eben halt, der Staat sind ja wir alle. entscheidend ist, all diese Dinge sind nur möglich, indem man die neuralgischen Führungspositionen mit den Personen besetzt, die im Interesse dieses Gesamtsystems der NGOs und ihrer entsprechenden Organisationen arbeiten. Von den großen NGOs über die EU bis hin in die Regierungsebene. Und dort sitzen dann die entsprechenden, aus meiner Sicht, Funktionäre. Denn Statisten, im wahrsten Sinne des Wortes, sind Funktionäre. Und dann hat eine Frau Merkel und die verschiedenen Ministerien bis hin zu den leitenden Ministerialbeamten in den großen Bundesbehörden beispielsweise, die dann irgendwo mit auf der Liste stehen, auf der Agenda stehen, die entsprechenden großen Pläne umzusetzen. Und das widerspricht dem Auftrag des Wählers im Rahmen einer Demokratie und einer entsprechenden Wahl. Und um das Ganze noch wasserdichter zu machen, wird die Staatsquote noch weiter erhöht, noch mehr Abgeordnete, noch mehr Beamte zur Kontrolle der Bürger, die die Leistung bringen, durch die Leute, die die Leistung verbrauchen, nämlich die Beamten entsprechenden, die diese Arbeiten machten. Das ist keine Beamtenbashing. Aber die Frage ist ganz einfach die, wir brauchen tatsächlich Kontrollstrukturen und Administrationen. Aber wenn sie dann irgendwann als Machtinstrument missbraucht werden von Menschen aus dem privaten Bereich, aus dem korporatistischen Bereich, die die Regierung mehr oder weniger im Schwitzkasten haben und wie ich dann schon sagte, dazu auch zu den entsprechenden Peinigern ein Stockholm-Syndrom langsam aufbauen, dann kommen genau diese Zusammenhänge raus, die wir hier gerade sehen. Wir brauchen einen völligen Umbruch der Menschheit in diesen Strukturen. Und das wird immer deutlicher, das wird nicht mehr so wahnsinnig lange dauern und darauf können wir uns auch freuen.
Ja, also was heißt jetzt freuen? Natürlich, wenn es denn endlich soweit ist, aber wir sind im Moment in diesem engen Nadelöhr, das wirklich schwer zu durchqueren ist und auch noch schwerer wird. Und da kann man immer nur auch an das Gottvertrauen appellieren, dass wenn wir uns mit der richtigen Macht verbinden und uns mit den Schöpfungsgesetzen beschäftigen, dann werden wir den richtigen Weg finden, fernab von künstlicher Intelligenz, von einer Klimawandelpolitik, die derzeit die gesamte Weltwirtschaft in den Dutt haut. Ja, und zu diesem Thema passt eine Meldung aus Baden-Württemberg. Dort zwingt man künftig die Häuslebauer zur Photovoltaik. Also es ist jetzt geltendes Gesetz, dass künftig auf jedem neuen Dach in Baden-Württemberg eine Photovoltaikanlage installiert werden muss. Das dürfte natürlich die ohnehin extrem gestiegenen Baukosten weiter nach oben treiben. Und vor allem, wie bei Tichys Einblick ein Artikel sagt, die Feuerwehren stehen damit auch vor einer neuen Herausforderung. Also ganz kurz mal in den Inhalt: vom 1. Mai des kommenden Jahres an muss jeder eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen, der ein neues Haus baut. Ab Januar 23 muss das dann auch bei jeder Dachsanierung eines Altbaus passieren. Das hat der Landtag von Baden-Württemberg gestern beschlossen in Stuttgart und gab auch nicht viel Gegenwehr. Außerdem will die Koalition von Grünen und CDU viele Windräder in den Schwarzwald und andere Landschaften Baden-Württembergs stellen. Dass sich die kaum drehen, weil der Wind fehlt, hätte vielleicht früher im Landtag noch einen helleren Abgeordneten gestört. Denn, so heißt es hier, der Normalzustand eines Windrades ist der Stillstand. Mit Mühe erreichen sie knapp 2000 Volllaststunden im Jahr, das insgesamt 8760 Stunden hat. Während der gesamten Zeit sollte eigentlich Strom zur Verfügung stehen, aber die Windräder könnten wenigstens auf diese Weise weniger Vögel erschlagen, heißt es hier ein bisschen zynisch. Und das Land selbst, wenn man sich die offiziellen Regierungsgebäude anschaut, da geht man sehr zögerlich mit der Aufrüstung von Solaranlagen auf landeseigenen Gebäuden um. Denn was mit öffentlichen Gebäuden geschieht, das steht noch nicht fest und wurde im Landtag auch nicht besonders thematisiert. Und es heißt, Das Umweltministerium rechnet damit, dass durch die Photovoltaikpflicht rund 11.200 Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden und rund 2.880 Anlagen auf Nichtwohngebäuden pro Jahr installiert würden. Und wie die teuren Anlagen auf den Dächern jetzt in der dunklen Jahreszeit Strom liefern sollen, woher der kommen soll, wenn die Anlagen nichts liefern, darüber, heißt es bei Tichy, macht sich jedoch ein Abgeordneter kaum einen Kopf darüber.
Ja, es ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Da werden beispielsweise diese Windkraftanlagen aufgebaut. Der Schwarzwald soll zugespargelt werden. Und man geht davon aus, dass 75%, über 75% des Jahres, das entspricht nämlich ungefähr diese 2000 Stunden im Verhältnis zu den Jahresstunden, die Dinger einfach stillstehen und gar keinen Strom produzieren. Dafür werden unglaublich viele Umweltvernichtungen in Kauf genommen. Diese Betonsockel, die gegossen werden müssen, diese Sonderverbundstoffe, die gebaut werden müssen, die hochgiftig sind, die man nicht einmal recyceln kann, sondern die werden in kleine Stücke zerschnitten und irgendwann dann im Boden verbuddelt. Ob das gesund ist für die Erde, mag auch dahingestellt sein. Und das macht man dafür, dass diese Räder dann zu 75% des Jahres stillstehen, also nur zu 25% des Tages laufen, also ein Viertel des Tages. Das ist unfassbar, das Ganze. Und es wird gemacht. Und dann eben halt auch diese Geschichte mit diesen Solaranlagen. Auch hier gilt es eben halt darum, zu erkennen, dass auch diese Anlagen natürlich mit gewissen Umweltverschmutzungen gebaut und installiert werden müssen. Die Chinesen werden sich natürlich wahnsinnig darüber freuen, weil sie die Rohstoffe dafür liefern können. Aber unterm Strich gesehen ist es natürlich wirklich eine Sache, die relativ wenig bringt. Und wenn man das jetzt in der Energiepolitik mit einfließen lässt, dann stellt man fest, dass eine Grundversorgung des Stroms durch diese alternativen Strommöglichkeiten überhaupt nicht gewährleistet werden kann, weil genau dann, wenn man es braucht, im Normalfall der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und dann geht es eben halt nicht. Das sind reine Ideologien und das mit der Feuerwehr, das finde ich übrigens auch ganz interessant, wenn dann irgendwann mehrere Häuser dann im Jahr abbrennen, weil man dieses Ding nicht gelöscht bekommt, dann einfach Wasser raufkippen. Ich meine, die sind auf diese Solaranlagen, die sind ja auf Leichtmetall gebaut, meistens Aluminium und wenn das beispielsweise ist entflammbar bei, ich weiß nicht was, etwa ein paar hundert Grad, 400-500 Grad schätze ich mal, ist das ungefähr entflammbar und dann brennen eben halt diese Dinge ab und man kann das nicht einfach mit Wasser löschen.
Ja, genau, darüber wird hier auch gesprochen, kommen wir auch gleich hin, aber eine Frage vorweg noch. Die Koalition aus Grünen und CDU hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie der gefährliche Sondermüll auf den Dächern auch wieder entsorgt werden kann, wenn Millionen von ausgedienten Photozellen auf den Müll müssen. Denn dort werden vielfach Verbindungen mit dem giftigen Schwermetall Cadmium verwendet. Und die Feuerwehrleute, du hast es gerade gesagt, die wissen, dass hier mit Wasser zu löschen lebensgefährlich ist. Das sagen jedenfalls die Ausbilder bei der Feuerwehr. Die Photovoltaikanlagen bilden, nach Aussagen von Feuerwehren, oft eine Art Deckel, die den Zugang zum Feuer und Brandherd verhindern. Nicht nur brennende, abbrechende und umstürzende Windräder, sondern auch viele brennende Photovoltaikanlagen auf Häusern bestimmen künftig das Bild der Energiewende. Und hier wird der verstorbene Bauingenieur Konrad Fischer zitiert, der früher von einer Zeitbombe Photovoltaik gesprochen hatte, die auf den Dächern vieler Bauernhöfe schlummert. Scheinbar ruhig glänzen die Zellen der Photovoltaikanlagen, aber es ist eine gefährliche Energieerzeugung. Die Tragegerüste, wie du es gerade gesagt hast, sind meist aus leichtem Aluminium gefertigt, das bereits ab 400 Grad Celsius zündet. Und hier wird geschlussfolgert, den Feuerwehren bleibt dann nicht viel anderes übrig, als zuzuschauen, ähnlich wie bei Bränden mit batteriebetriebenen Autos. Sie können das ausgebrannte Auto in einen wassergefüllten Container hieven und dort abkühlen lassen. Bei Häusern und Elektrobussen geht das eher schlecht. Und sehr spannend, hier nimmt auch der Autor von Tichy, nimmt nochmal Bezug auf letzte Woche das Busdepot in Stuttgart, das gebrannt hat, wo also Dutzende Fahrzeuge ausgebrannt sind. Und das hat begonnen wegen ganz hohe Wahrscheinlichkeit wegen einem elektrischen Bus. Das hat jedenfalls gestern im Landtag der baden-württembergische Innenminister Strobel gesagt. Die ausgebrannte Halle ist jetzt einsturzgefährdet. Die Suche nach den Ursachen soll voraussichtlich heute beginnen. 25 Busse waren es, die verbrannt waren, darunter alle Busse, die in der Landeshauptstadt die sogenannte X1-Schnellbuslinie bedienten. Die wurden allesamt elektrisch angetrieben. Ja, wir hatten darüber hier schon diskutiert. Wir haben inzwischen auch von einem Polizeimeister AD Zuschriften bekommen, der auf eine Pressemitteilung hingewiesen hatte und die auch mitgeschickt hatte von der Polizei in Stuttgart, die gleich am Anfang gesagt hatten, es ist wahrscheinlich ein Elektrobus, der das Feuer ausgelöst hat.
Ja, und das Problem ist eigentlich, was steht dahinter? Und es geht darum, dass Individualwohnen, genau wie das Individualfahren, eben halt möglichst madig zu machen, dass es sich keiner mehr leisten kann. Genauso wie man irgendwann den Strom abschalten wird für die mobilen Elektrofahrzeuge, was man ja heute schon macht, bei bestimmten Stromspitzen, Abnahmespitzen, die dann irgendwo drohen, um das Netz eben vor einem Blackout zu schützen, was vermutlich trotz alledem auf Dauer nicht möglich sein wird. Wir haben auch oft über dieses Blackout-Risiko gesprochen, welches unmittelbar droht. Wenn ein Blackout kommt, kommt er natürlich im Winter, nämlich dann, wenn kalt ist und alle viel Strom verbrauchen, um es warm zu haben, um es hell zu haben. Diese Dinge, die kommen ja noch automatisch mit dazu. Und mit dem Wohnen wird das jetzt genauso. Alleine, weil Menschen sich dann ein Haus gar nicht mehr leisten können, weil natürlich auch die Gebäudeversicherungsprämien natürlich ins Unermessliche steigen werden, wenn nämlich tatsächlich, wie von den Feuerwehren und Experten erwartet, die Brandgefahr massiv steigt, dann werden nicht nur die Preise für das Haus teurer, nämlich für die Baumaterialien und noch die zusätzliche Solaranlage, sondern das Feuerrisiko, welches von den Versicherern abgedeckt wird, muss einkalkuliert werden für die Zukunft. Und dann kostet die Prämie eben halt keine 800 Euro mehr im Jahr, sondern beispielsweise 3.500 Euro im Jahr. Und dann ist es wieder ein kleiner Punkt mehr. Dazu kommen Umweltauflagen wie beispielsweise besondere Isolierung für das Haus, Blower-Test und was es alles gibt. Also man tut alles dafür, dass irgendwann das Wohnen in der eigenen Wohnung im Eigentum nicht mehr möglich sein wird. Und das geht natürlich in die Richtung des Great Reset von Herrn Schwab, der ja sagt, niemand wird mehr Eigentum haben, alles wird gemietet werden, bis hin zur Socke, die man anhat.
Bin gespannt auf die Socken. Jetzt ist es so, also es wird ja schon vielfach berichtet über Lieferengpässe in Großbritannien, auch in den USA, auch in China, wo ja auch jetzt viele Fabriken geschlossen werden, weil man nicht mehr genügend Strom hat, wie es heißt. Dadurch können natürlich gewisse Produktionen nicht mehr stattfinden, die aber für Europa wichtig sind. Und auffällig ist, dass sich jetzt doch mehrere andere Länder Sorgen machen um die Lage in Deutschland. Also zum Beispiel haben wir heute auch schon eingestellt, die New York Times titelt: Furcht vor einer Engpassrezession, wie Engpässe Deutschland schaden. Und da heißt es, in Deutschland, wo jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängt, belastet die Krise, die die weltweiten Lieferketten lahmlegt, die größte europäische Volkswirtschaft und den globalen Handel schwer. Jüngste Erhebungen und Daten deuten auf eine drastische Verlangsamung des deutschen verarbeitenden Gewerbes hin. Und Ökonomen haben begonnen, eine Engpassrezession vorherzusagen. Fast alles, was deutsche Fabriken für ihren Betrieb benötigen, ist knapp. Nicht nur Computerchips, sondern auch Sperrholz, Kupfer, Aluminium, Kunststoffe und Rohstoffe wie Kobalt, Lithium, Nickel und Graphit, die wichtige Bestandteile von Elektroautobatterien sind. Mehr als 40%, heißt es hier bei der New York Times, der deutschen Unternehmen, 40%, gaben in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages vom August an, dass sie aufgrund von Lieferproblemen Umsatzeinbußen erlitten haben. Europaweit wären die Exporte in den ersten 6 Monaten des Jahres um 7% höher gewesen, wenn es nicht zu Lieferengpässen gekommen wäre, sagt die EZB. Und während alle Volkswirtschaften der Welt unter Engpässen leiden, ist Deutschland aufgrund seiner Abhängigkeit von Produktion und Handel besonders betroffen. Fast die Hälfte der deutschen Wirtschaftsleistung hängt vom Export von Autos, Werkzeugmaschinen und anderen Gütern ab, verglichen mit 12% zum Beispiel in den Vereinigten Staaten.
Ja. Aus Sicht der Dirigenten, die diese weltwirtschaftlichen Zusammenhänge steuern, läuft es also absolut in Ordnung, so wie es letztendlich strategisch geplant und umgesetzt wird. Und wenn jetzt noch in Zukunft ein neuer Bundeswirtschaftsminister, jetzt Herr Habeck, jetzt auch noch in Zukunft eben halt da sein Unwesen treibt, in Verbindung mit dem Antiministerium, nämlich des Klimaschutzes, denn der Klimaschutz ist ja das Gegenteil von ihrer Ausrichtung her gegenüber dem Wirtschaftsministerium, welches ja die Wirtschaft fördern soll. Und wenn hier ein solches paradoxes Ministerium aufgebaut wird, wo gegenteilige Interessen zusammen vereinnahmt werden in einer Person, dann können wir davon ausgehen, dass die Beschleunigung dieser Fehlentwicklung sich noch massiv erhöhen wird.
Ja, und auch in den russischen Medien macht man sich große Sorgen um Deutschlands wirtschaftliche Lage. Das ist ein russisches Portal, Newsland heißt die, sehr russisch klingend. Und die sagen zum Beispiel in der Überschrift schon, die deutsche Wirtschaft bricht zusammen. Und da heißt es im Text, den wir übersetzen lassen haben, Deutschland wird zum ersten Mal seit 40 Jahren von einer noch nie dagewesenen Inflation heimgesucht. Die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen in gigantischem Ausmaß, während die Löhne auf ihrem alten Niveau verharren, was zu einer erheblichen Verschlechterung des Lebensstandards führt. Und da wird aufgeführt, auch hier Zahlen, im letzten Jahr sind die Gaspreise um 178%, die Strompreise um 136%, die Kohlepreise um 118%, die Kaffeepreise um ein Drittel, die Weizenpreise um ein Viertel gestiegen. Die Wirtschaftspolitik der Regierung lässt die Bevölkerung verarmen, aber das scheint niemanden an der Spitze zu kümmern, obwohl mit dem Antritt der neuen grünen Regierung echte Turbulenzen auf Deutschland warten. Und dann heißt es hier weiter, im Rahmen des Ausstiegs aus der Kernenergie sind in Deutschland bis 2020 insgesamt 13 Gigawatt Kernkraftleistung vorzeitig vom Netz genommen worden. Davon allein 8,8 Gigawatt elektrische Leistung im Jahr 2011. Also man rechnet das alles mal durch, was da passiert ist. Dies entspricht einem verlorenen Energieerzeugungspotenzial von etwa 94 Terawattstunden im Jahr 2020. Der Gesamtverlust der Stromerzeugung aus CO2-armen Kraftwerken seit 2011 aufgrund des Ausstiegs aus der Kernenergie beträgt etwa 650 Terawattstunden. Das könnte man jetzt noch stundenlang vorlesen. Und es heißt hier dann, der positive Klimaeffekt ist also nicht mit der verstärkten Nutzung von Wind- und Photovoltaikstrom seit 2011 verbunden. Der Weiterbetrieb der 2011 bestehenden Kernkraftwerke hätte den CO2-Ausstoß im Jahr 2020 um rund 72 Millionen Tonnen reduziert und den deutschen Haushalt mit rund 500 Millionen Tonnen CO2 weniger belastet. Und alle berühmten Schneeballsysteme verblassen neben dieser Abzocke von Haushaltsgeldern im Wert von, sagen wir, Billionen von Dollar.
Tja, und dann wundert man sich in der Politik, dass immer mehr Leistungsträger aus Europa auswandern und sagen, ich will jetzt nur noch raus aus diesem Land. Ich merke das, wie viele Anfragen ich hier so momentan bekomme von Menschen, die sagen, wie kann man denn überhaupt vorbereiten, sich aus dem Land zu verabschieden? Ich habe über gewisse Mittel noch Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Anstatt dass das Kapital dort bleibt, dazu muss man aber auch eine gewisse Attraktivität eben halt bieten. Und es ist ein solcher Zerstörungsprozess. Aber nochmal, wir wissen auch, dass es dem Umbruch der Menschheit dient. Und es geht darum, dass irgendwann diese Situation sich wieder neu formieren wird auf einem neuen Fundament. Und dann werden alle diese Leistungsträger, die auch heute noch aktiv sind, wahrscheinlich beim Wiederaufbau dabei sein. Und darauf freuen wir uns trotz alledem.
Ja, also man kann immer nur wieder appellieren an jeden Einzelnen. Es gibt keine Pauschalempfehlung, sondern jede Situation ist individuell. Versucht einfach tatsächlich selber anzubauen. Es gibt auch übrigens jetzt, was Gemüse und Salate und Kräuter angeht, Herbstsaatgut. Ihr könnt jetzt noch einsehen. Ihr könnt auch versuchen, in euren Häusern, auch wenn es nicht so viel ist und nicht den gesamten Bedarf decken kann, aber auch in Blumentöpfen, in größeren, länglichen Töpfen einzusehen, dann sieht es halt mal ein bisschen anders aus zu Hause. Aber ich finde auch, Gemüse sieht sehr schön aus, wenn es blüht und wenn es grüne Blätter treibt und so weiter. Und es riecht vor allem sehr gut, vor allem Tomaten. Aber versucht einfach, so gut es möglich ist, jeder auf seine Art vorzubauen, vorzubeugen, dass ihr kochen könnt ohne Gas und ohne Strom, dass ihr auch versuchen könnt, Wärme zu erzeugen durch warme Decken, aber auch durch, es gibt ja auch diese Teelichtofen, Öfen, die sind gar nicht so schlecht. Also auch da gibt es ganz gute Modelle, können auch nochmal gucken, ob wir sowas finden und eben alles andere gegen Stromausfälle, was in eurem möglichen Bereich ist.
Ja, also wir bleiben auf jeden Fall daran, immer wieder in der Empfehlungskette zu bleiben, Vorsorge zu betreiben. Der Bund und auch große offizielle Organe machen das mittlerweile auch natürlich sehr viel abstrakter. Und interessanterweise ist das, was man uns als Verschwörungstheorie vorwirft, auf der anderen Seite dann eben halt eine echte sinnvolle Vorsorge ist, obwohl es ähnlich ist, bloß eben halt weitaus verspätet. Wir bleiben dran für euch und behalten auch den Markt da im Auge.
Und wir wünschen euch trotzdem eine gute Zeit. Bleibt gerade und vor allem im Gottvertrauen. Nachher gibt's wieder das Abendgebet und dann kommt das Wochenende.
Und jetzt einen Kaffee und Feierabend.
Feierabend? Du?
Nein, das war ein Witz.
Das war lustig.
Ciao, ciao.